Sehr geehrte Frau Landamann, sehr geehrter Herr Landesstatthalter, sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte, sehr geehrte Landrätinnen und Landräte, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, sehr geehrte Gäste. Ich möchte Sie ganz herzlich zu dieser Junisession 2015 begrüßen. Seit der Mai-Session habe ich zusammen mit der Ratsleitung den Urner Landrat an sage und schreibe weiteren 18 Anlässen repräsentieren können. Für die Unterstützung durch die Ratsleitungsmitglieder bedanke ich mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich. Ich komme zu einem kleinen Rückblick auf mein Präsidialjahr. Zu den Repräsentationen. Wir haben 93 Einladungen bekommen. 60 habe ich als Präsident wahrgenommen, 10 der Vizepräsident, 7 die Erststimmenzählerin, 6 der Zweitstimmenzähler und an 10 haben wir nicht können uns vertreten. Terminkollisionen. Es sind 2 Anlässe gleichzeitig 8-mal vorgekommen, 3 Anlässe gleichzeitig 1-mal und 4 Anlässe gleichzeitig ebenfalls 1-mal. Spezielle Sachen ausserkantonale Repräsentationen sind es 14 gewesen. Mehrtägige Repräsentationen waren es 4 gewesen, 3x2 Tage und 1x4 Tage. Repräsentationen in Begleitung von meiner Frau Barbara durfte ich 6-mal wahrnehmen. Und Begrüßungen in entschuldigter Abwesenheit ist 2-mal vorgekommen. Das ist der Vorteil von einem kleinen Kanton, da verneint man das im Nachhinein, dass man gar nicht rum war. Zu den Schwerpunkten. Ich habe zusammen mit der Ratsleitung vor einem Jahr 3 Schwerpunkte gesetzt. Und ich werde kurz berichten, wie das da abgelaufen ist. Das erste ist das kleine ABC für Urner Landrat. Das liegt soweit in einem ersten Entwurf vor, bezeichnet als so einfach als Sudel. Dort sind die wichtigsten Punkte zusammengetragen. Ich darf heute am Nachmittag in der Ratsleitungssitzung das an der Ratsleitung übergeben. Brückenschlag Uri Zürich, da habt ihr die Einladung bekommen. Ich denke, das gibt einen sehr interessanten Anlass, wo man den Kanton Uri einmal von einer anderen Seite zeigen kann. Und nicht zuletzt die Ratsleitung, die Führungsaufgabe. Wir haben uns vorgenommen, in der Geschäftsplanung Mitbericht und zweite Lesung die entsprechende Praxis weiterzuentwickeln. Das ist uns, ich würde jetzt eigentlich sagen, so gut wie das geht, gelungen. Ich glaube, die ganze Geschäftsplanung und so weiter, das sind Punkte, die eine Daueraufgabe sind. Und es ist auch recht, wenn die Ratsleitung auch nach wie vor daran weiterarbeiten darf. Zu den ein paar wichtigen oder interessanten Anlässen, die ich durfte den Rat repräsentieren. Das war die Eröffnung der Alpkäserei Unterboden, Filmfestival Locarno, das Jubiläum vom Sportlager Tenero, Büroreise vom Gemeinderat Zürich nach Straßburg, die Jahresversammlung von der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen in Genf, dann habe ich am Rütlischiessen teilnehmen an der Delegiertenversammlung vom Ziegenzuchtverband in Seedorf, ich durfte die Richter vereidigen, selbstverständlich sind beide Kooperationsgemeinden, Uri und Ursere, in das Amtsjahr gefallen, ich durfte an zahlreichen Lehrabschlussfeiern teilnehmen, gerade gestern und vorgestern sind die letzten gewesen, auch habe ich den Rat repräsentieren am Schwingfest in Flöelen. Selbstverständlich sind noch weitere gewesen, aber das gibt einen Überblick über die Vielfalt der Anlässe, die man als Präsident im Präsidialjahr auf den Rat repräsentieren darf. Ich komme zum Dank. Der erste Dank geht an meine Frau Barbara sowie unsere Kinder Lia und Elio. Weiter möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei den Mitgliedern der Ratsleitung. Die Zusammenarbeit war sehr angenehm und speditiv gewesen. Auf ihre Unterstützung konnte ich immer zählen. Ein weiterer Dank geht an die Mitarbeitenden vom Ratssekretariat und von der Standeskanzlei, namentlich an die Ratssekretärin Christine Arnold, an Nadja Schuller, an Roman Balli, Roman Tresch sowie an Willi Lussmann, er, der uns ja immer tatkräftig unterstützt bei der Organisation vom Brückenschlag Uri Zürich. Und last but not least, geschätzte Landrätinnen und Landräte, möchte ich mich bei Ihnen bedanken für das entgegengebrachte Vertrauen. Sie haben mich vor einem Jahr zum Präsident vom Urner Landrat gewählt und mir damit ein einmaliges Jahr ermöglicht, mit vielen interessanten Begegnungen und bleibenden Eindrücken. Ich habe oft Gelegenheit gehabt, die Vielfalt von unserem Land und speziell vom Kanton Uri auf eindrückliche Art und Weise zu erleben. Es hat mir zudem viel Freude gemacht, die Sitzungen und Sessionen zu leiten, so ganz nach dem Motto je stürmischer, desto besser, und der Urner Landrat nach aussen zu repräsentieren. Und nun, geschätzte Damen und Herren, freue ich mich, mich der Weiterentwicklung von meiner Firma Alpesa einerseits und andererseits an einem zivilgesellschaftlichen Projekt, der langgehegten Idee von einem temporären Alpensink-Tank zu widmen. In diesem Sinn erkläre ich die Junisession 2015 für eröffnet. Ich gebe die Entschuldigungen bekannt. Entschuldigt haben sich der Landrat Heiner Göldi, der Landrat Rudi Katri, die Landrätin Nicole Katri und am Nachmittag wird uns verlassen der Landrat Daniel Furrer. Wir kommen zur Traktandenliste. Ich stelle die Traktandenliste zur Diskussion. Gibt es Änderungsvorschläge? Das scheint nicht der Fall zu sein. Somit gilt die Traktandenliste als genehmigt. Und wir würden einsteigen und kommen zum Traktandum Nummer 1. Vereinigung als Mitglied des Landrates. Als Nachfolger vom Landrat Remo Christen. Ich bitte Herrn Christen, da vorne zu kommen und hier vor dem Kreuz anzustehen. Ich bitte gleichzeitig den Landrat, sich von der Sitz zu erheben. Ich bitte jetzt die Protokollsekretärin Christine Arnold, die Eidsformel vorzulesen.
Ich schwöre zu Gott, dem Vaterlande getreu zu sein, Verfassung und Gesetze zu halten, die Amtspflichten nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen, die Rechte und Freiheiten des Volkes zu achten, das Recht und die guten Sitten, die Ehre und Wohlfahrt des Landes zu fördern, Unrecht, Schaden und Schande aber zu wenden.
Ich bitte Sie, die drei Schwurfinger von der rechten Hand zu erheben und mir folgende Worte nachzusprechen. Ich habe gehört und verstanden.
Ich habe gehört und verstanden,
was mir soeben vorgelesen wurde.
Was mir soeben vorgelesen wurde.
Ich schwöre, dies alles zu halten.
Ich schwöre, dies alles zu halten.
So wahr mir Gott helfe.
So wahr mir Gott helfe.
Herr Landrat Christen, ich wünsche Ihnen viel Befriedigung in Ihrem Amt. Sie können dort hinten Platz nehmen. Wir kommen bereits zum Traktandum Nummer 2, Bestellung von der Ratsleitung. Wir kommen zum Traktandum 2.1, Wahl vom Ratspräsidium. Das Wort ist frei. Landrätin Petra Simmons, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich stelle den Antrag für offene Wahlen.
Wir haben einen Antrag auf offene Wahlen im Raum. Wir stimmen darüber ab. Wer dem zustimmen will, soll das bitte mit der Plus-Taste anzeigen. Wer nicht dieser Meinung ist, mit der Minus-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 59 Ja bei keiner Gegenstimme und keiner Enthaltung dem zugestimmt. Somit sind offene Wahlen beschlossen. Das Wort ist weiter frei. Das Wort geht an die Landrätin Petra Simmen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, im Namen der SVP-Fraktion möchte ich Ihnen als Landratspräsident den jetzigen Landratsvizepräsidenten Christian Arnold vorschlagen. Ich glaube, ich muss Ihnen den Christian Arnold nicht mehr näher vorstellen. Er ist seit 2013 bereits in der Ratsleitung tätig und man kennt ihn als versierten Politiker. Transparenz und Beständigkeit zeichnen ihn dabei aus. Die SVP-Fraktion ist sich sicher, mit dem Christian Arnold eine ausgewiesene Persönlichkeit für das Amt vom Landratspräsidium vorzuschlagen. Im Namen der SVP-Fraktion danke ich Ihnen für die Unterstützung.
Besten Dank. Sind weitere Wahlvorschläge? Das scheint nicht der Fall zu sein. Somit stimmen wir ab. Wem es wohl gefällt, der Landratsvizepräsident Christian Arnold zum Präsidenten vom Urner Landrats zu wählen, soll das bitte mit der Plus-Taste anzeigen. Die Abstimmung ist gelaufen. Der Landrat hat der Landratsvizepräsident einstimmig mit 49 Ja bei keiner Gegenstimme und keiner Enthaltung zum Landrat gewählt. Herr Landratspräsident Christian Arnold, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu dieser Wahl, wünsche Ihnen viel Befriedigung und Freude im Jahr und bitte Sie, daher Platz zu nehmen.
Liebe Erika, Robin, Alin, Flavia, Valeria, geschätzter Herr Gemeindevizepräsident Werner Jaich, geschätzter Herr Gemeindeschreiber Heiri Fuhrer, geschätzte Frau Landamme, Herr Landesstatthalter, Frau Regierungsrätin, Herr Regierungsrat, meine Damen und Herren Landrat, Frau Ratssekretärin, Herr Landweibel, geschätzte Frau Roman Tresch, geschätzte Medienvertreterinnen und Vertreter, liebe Gäste, dass Sie mir, geschätzte Damen und Herren, Landrat bereits in meiner ersten Legislatur als Landrat das Präsidium zutrauen, ist nicht ganz selbstverständlich. Ich bin mir dieser Verantwortung und eher bewusst. Für das Vertrauen danke ich Ihnen ganz herzlich. Ich nehme die Wahl gerne an und freue mich auf diese Herausforderung. In meinem Amtsjahr als Landratspräsident werde ich versuchen, wenn man so schön sagt, mit bestem Wissen und Gewissen für ein Jahr den Urner Landrat zu vertreten und zu präsentieren. Im Vorfeld zu dieser Wahl habe ich mir einen Haufen Gedanken gemacht. Was sage ich, wie sage ich, wie fasse ich alles in Wort, wie fasse ich mich kurz in klare Wort? Sie haben mich kennengelernt als Ratsmitglied, der in der Regel nicht allzu lange Ausführungen lebt. Wie es so ist, aber wenn man so ein ehrenvolles Amt antreten darf, erwartet man Ziel und Erwartungen, dass man die auch am Anfang formulieren. Das habe ich natürlich ebenfalls auch gemacht, respektive das habe ich natürlich auch. Als Landratspräsident habe ich ein Ziel. Mein Ziel ist, meine Damen und Herren Landrat, meine Damen und Herren Regierungsrat, der Kanton Uri und damit Bürgerinnen und Bürger mit unseren Entscheidungen weiterzubringen. Das ist mein Ziel, das ich habe. Am Ende von jedem Sessionstag muss es unser Ziel sein, Uri gemeinsam ein kleines oder noch besser ein grosses Stück weitergebracht zu haben. Um das Ziel zu erreichen, habe ich klare Erwartungen an Sie und Sie hoffentlich auch an mich. Von mir können Sie erwarten, dass ich für die Vertretung vom Landrat nach aussen mein Bestes werde geben. Dass mir Kommunikation mit den Fraktionen, mit den einzelnen Mitgliedern wichtig ist. Dass mir die interne Kommunikation zwischen Regierung und Landrat wichtig ist. Wir haben kurze und unbürokratische Wege in unserem kleinen Kanton. Das werde ich nutzen und nötigenfalls unter vier Augen, wenn ich dem so sagen darf, mit der Frau Landamme, sei es bei einem Nachtessen oder allenfalls auch im Trocknen, die Themen klären. Werden das zahlt, das können wir dann später noch definieren. Sie können von mir erwarten, dass ich die Geschäftsordnung und die Abstimmungsverfahren kenne. Sie können von mir erwarten, dass ich vielleicht etwas schneller die neue Erleichterung werde geben. Wenn man mich privat kennt, weiss, oder respektive wer mich privat kennt, weiss, dass ich daheim auf dem Betrieb gerne hintergeglitzt arbeiten tue. Und dementsprechend kann man von mir erwarten, dass ich ein bisschen schneller werde die neue Erleichterung geben. Sie können von mir erwarten, dass ich keine lange Eröffnungsrede bei den Sessionen halten werde. Sie können von mir erwarten, dass ich gerne zu Entscheidungen komme und den Punkt werde setzen. Dass ich, soweit es mir mit Zusammenarbeit mit der Ratsleitung möglich ist, werde versuchen, dass wir Ende der Legislatur keinen Geschäftsstau haben. Und als Letztes können Sie von mir erwarten, dass ich mit meinen Entscheidungen, respektive mit Ihnen zusammen, würde versuchen, auch den Kanton wirklich weiterzubringen. Von Ihnen, meine Damen und Herren Landräte, erwarte ich in diesem Jahr, dass Sie aktiv mitdiskutieren und allenfalls, wenn Sie es brauchen, auch sachlich mitstreiten. Dass Sie kritisch, aber konstruktiv sind. Dass Sie Ihre Funktion als Volksvertreter weiterhin wahrnehmen und Ihre Anliegen über die jeweiligen Kommissionen oder aber auch über Vorstösse werden im Rat einbringen. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie mir Ihre Erwartungen an Landrat, aber auch Ratsbetrieb mitteilen. Ich erwarte von Ihnen auch, dass Sie an den Ratssitzungen teilnehmen. Und als Letztes erwarte ich ebenfalls auch von Ihnen, dass wir unsere Entscheidungen letztendlich am Ende des Tages Ihre weiterbringen. Als Präsident des Parlaments habe ich natürlich auch Erwartungen an die Regierung. Ich erwarte, dass die Regierung den Landrat als wichtiges Scharnier zwischen Volk und Regierung versteht. Ich erwarte, dass es zumindest bei den internen Diskussionen kein Tabuthema gibt. Ich erwarte, dass Sie eine aktive Kommunikationspolitik gegenüber dem Landrat betreiben. Ich bin mir bewusst, um all die Erwartungen zu erfüllen und das Ziel letztendlich zu erreichen, braucht es Regierung und Parlament. Aber nur wer Erwartungen und Ziel hat, kann darauf hinarbeiten und am Schluss auch Bilanz ziehen. Das werde ich am Ende von meinem Präsidialjahr selbstverständlich machen. Abschließend zu meiner Antrittsrede liegt es mir am Herz, bereits zum Start einigen Personen ganz herzlich zu danken und den Dank auszusprechen. Als erstes und zuoberst gehört der herzliche Dank meiner Frau und meinen Kindern. Dank Ihnen können Sie, meine Damen und Herren, heute an die Wahl 4 auf Seedorf kommen. Sie sind es, insbesondere meine Frau Erika, die mich bereits auf dem bisherigen Weg auf den höchsten Stuhl im Kanton Uri begleitet und unterstützt hat. Sie geben mir den Boden und holen mich allenfalls wieder zurück auf den Boden. Sie sind es, die mich in den vergangenen Jahren unterstützt haben und mich auch im nächsten Jahr werden begleiten und auch werden müssen verzichten. Der Dank gilt aber auch am Alt-Landratspräsident Markus Holzgang für sein vergangenes Jahr als Landratspräsident. Ab sofort werden Sie, Herr Landrat Holzgang, wieder frei und ungezwungen ans Mikrofon greifen dürfen, sofern ich Ihnen das Wort erteile. Herzlichen Dank an der Ratssekretärin, der Standeskanzlei und dem Landweibel für die Unterstützung im Vorfeld von der heutigen Session. Zum weiteren Ablauf werde ich nun mit der Wahl von der Ratsleitung weiterfahren und im Anschluss an die Wahlen ist es geplant, dass es dann heute ausnahmsweise eine längere Pause wird geben. Wir kommen zum Traktandum 2.2, Wahl vom Landratsvizepräsidium. Wem darf ich da das Wort geben? Herr Landrat Fuhrer, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Zuerst ist es unser Anliegen als Fraktion, ganz herzlich zur Wahl als Landratspräsident zu gratulieren, viel Erfolg zu wünschen und wir wünschen euch, dass die Erwartungen in Erfüllung gehen und dass das euch entsprechend ein positives Fazit gibt Ende des Jahres. Selbstverständlich gilt die Gratulation an den nachfolgend Gewählten. Wir haben ja noch verschiedene Wahlgeschäfte vor uns. Unsere Fraktion schlägt als Vizepräsidentin die bisherige erste Stimmenzählerin Frieda Steffen zur Wahl vor.
Herzlichen Dank für den Vorschlag. Es sind weitere Vorschläge? Das Wort wird nicht weiter verlangt. Dann schreiten wir zur Wahl. Vorgeschlagen ist als Vizepräsidentin vom Urner Landrat Frau Frieda Steffen. Wer ihr die Stimme geben will, soll das mit der Taste 2 Ja machen. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 60 Stimmen einstimmig Frau Frieda Steffen zur neuen Vizepräsidentin gewählt. Ganz herzliche Gratulation und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Darf ich Sie bitten, auf einen Stuhl neben mir Platz nehmen? Vielleicht noch einfach zwei Hinweise. Sie haben vielleicht auch festgestellt, dass mit der Wahl von der Frau Vizepräsidentin nicht nur das Bern-Bürolobby stärker wird. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, ich habe nicht genau nachgeschaut, aber vermutlich ist es in der Geschichte vom Kanton Uri einmalig, dass der Landratspräsident für ein Jahr lang von 3 Frauen umgegangen ist. Auf Seite Ratssekretärin vorne, Frau Landamme, und auf meiner rechten Seite Frau Vizepräsidentin. Also viel passieren sollte da eigentlich nicht mehr. Gut, wir gehen weiter zum Traktandum 2.3, Wahl vom ersten Stimmenzähler. Wem darf ich da das Wort geben? Herr Huwiler, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, auch unsere Fraktion gratuliert Ihnen zur Wahl und wünscht Ihnen alles Gute. Als erster Stimmenzähler darf ich der Christoph Schillig von Flöhlen vorschlagen. Christoph Schillig war bis jetzt zweiter Stimmenzähler. Er kommt von Flöhlen, ist ein grosser Musikkenner, Sammler und Liebhaber und ein eingefleischter Anhänger vom HC Ambri Piotta. Und ich würde mich freuen, wenn Sie ihm seine Stimme würden geben. Danke.
Danke. Werden weitere Vorschläge gemacht? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir auch hier zur Wahl. Wer Christoph Schillig als ersten Stimmenzähler die Stimme geben will, soll das mit der Ja-Taste machen. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben den Landrat Christoph Schillig zum ersten Vizepräsident mit 60 Stimmen gewählt. Auch hier herzliche Gratulation für eine gute Zusammenarbeit. Ich bitte den Herrn Landrat Schillig, den Sitz zu verschieben auf die rechte Seite. Wir kommen bereits schon zum Traktandum 2.4. Wahl von einem weiteren Mitglied in die Ratsleitung. Wem darf ich da das Wort geben? Herr Landrat Surflo, Sie haben das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, aus unserer Fraktion vorab ganz herzliche Gratulation den bisher gewählten Ratsleitungsmitgliedern. Wir wünschen Ihnen eine glückliche Hand und viel Freude in Ihrem neuen Amt. Im Namen der FDP-Fraktion schlage ich Ihnen der Landrat Peter Tresch als neues Mitglied der Ratsleitung und gleichzeitig als neuer zweiter Stimmenzähler vor. Peter Tresch ist wohnhaft zu Geschen geheiratet, Vater von 2 erwachsenen Töchtern. Er ist Leiter vom Kraftwerk Geschen. Er ist aktiv in verschiedenen Vereinen und Kommissionen. In seiner politischen Vergangenheit war er Baukommissionsmitglied in Zillen, Mitglied vom Schulrat Kreisschule Uner Oberland, Präsident vom Schulrat Geschen und auch Präsident der kantonalen Schiesskommission Uri. Ebenso war er Verwaltungsrat beim Elektrizitätswerk Geschen. Seit 2008 kehrte Peter Tresch dem Landrat an. Von 2008 bis 2012 war er Mitglied der Landrätlichen Justizkommission, seit 2012 Präsident der Landrätlichen Gesundheits-, Sozial- und Umweltkommission. Wir sind der Meinung, dass der Peter Tresch die besten Voraussetzungen für ein Amt in der Ratsleitung dort mitbringen und empfehlen Ihnen, unseren Vorschlag zu unterstützen. Besten Dank.
Sind weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann könnten wir zur Abstimmung. Vorgeschlagen wird der Herr Landrat Peter Tresch. Ich möchte hier einfach noch die Ausführung machen, dass bei der Wahl von Peter Tresch in der Ratsleitung alle Fraktionen vertreten sind. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass nachher das Traktandum 2.6 und 2.5 wurde empfohlen. Gut, wenn das so gut ist, dann würden wir zur Abstimmung kommen. Wer Peter Tresch als zweiten Stimmenzähler wird die Stimme geben, soll das mit der Ja-Taste machen. Abstimmung ist geschlossen. Sie haben der Peter Tresch ebenfalls mit 60 Stimmen einstimmig zum zweiten Stimmenzähler gewählt. Herzliche Gratulation und ich darf auch Peter Tresch bitten, sich auf die linke Seite zu verschieben und da auf der linken Seite Platz zu nehmen. Da damit wären wir nachher beim Ende des Wahlgeschäfts und man hat mir mitgeteilt, man sei mit dem Kaffee noch nicht ganz nachher. Dementsprechend würden wir die Session weiterführen bis ca. am 9 Uhr, dann gäbe es nachher eine Pause. Wir würden weitergehen mit den parlamentarischen Vorstössen, Traktandum 3. Eingegangen sind bei der Ratsleitung 7 Vorstösse. Ich möchte hier den Hinweis machen, dass ich entschieden habe, von den Vorstössen vom Behandler respektive einreichen, das nach der Geschäftsordnung zu machen, wie es eigentlich in der Geschäftsordnung formuliert ist, Motion usw., dass ich die Reihenfolge werde also in Zukunft nehmen. Als erstes kommt eine Motion für die Schaffung von einer gesetzlichen Grundlage für das Bestattungswesen im Kanton Uri. Eingereicht wird die Motion von Andreas Bilger.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, vorab möchte ich dem neuen Landratspräsident Christian Arnold auch ganz herzlich im Namen von uns beiden Landrat von Seedorf, Claudia Meili und mir gratulieren und wünsche ihm viel Erfolg und Befriedigung im Amt. Ich komme zur Motion für die Schaffung von einer gesetzlichen Grundlage für das Bestattungswesen im Kanton Uri. Ausgangslage und Begründung. Auf Verfassungsstufe ist der Anspruch auf ein schickliches Begräbnis implizit in der Gewährleistung der Menschenwürde, Artikel 7, und in der Kultusfreiheit, wo dann die Religionsfreiheit gewährt ist, Artikel 15, enthalten. Es handelt sich da primär aber um Abwehrrecht und somit ist es nicht so, dass es Leistungsrecht sind, wo der Staat dann verpflichtet, die Ausübung von diesen Freiheiten sind ja Grundrechte aktiv zu ermöglichen. Somit ist es auch nicht möglich, dass man aus diesen Rechten ableiten kann, dass jeder ein eigenes Grab zu Gott hat, die ewige Grabesruhe kann durchgesetzt werden oder sogar vom Staat gefordert werden, dass die entsprechenden Kosten dafür übernommen werden. Es besteht im Weiteren auch keine staatliche Pflicht für religiöse Eigenheiten bei der Bestattung zu schauen und zu sorgen. Dennoch ist natürlich das Bestattungswesen geregelt, obwohl es nicht direkt aus der Verfassung abgeleitet werden kann, und zwar in Normen auf allen Staatsebenen. Und zwar ist es so, dass die meisten Kantone hier Regelungen haben auf Gesetzesstufe, Verordnungsstufe, oftmals ist das in der Gesundheitsgesetz geregelt. Wir stellen aber fest, dass es im Kanton Uri keine derartige Normen hat, auf Gesetzesstufe fehlen die vollständig. Es ist auch so, dass im Zusammenhang mit den Begräbniskosten, im ZGB wird da relativ viel auch geregelt, was Personen betrifft, auch nichts rum ist und es wird sogar in der Lehre von einer echten Gesetzeslücke geredet. Grundsätzlich fallen Begräbniskosten in den Nachlass und sind von den Erben unter solidarischer Haftung zu tragen. Wenn aber die Erbschaft ausgeschlagen wird und die amtliche Liquidation erfolgt, sind die Erben nicht mehr haftbar. In der Praxis kommt es immer wieder und in zunehmendem Mass vor, im Kanton Uri sind das doch bereits 5 bis 10 Fälle pro Jahr, dass eine Person mittellos stirbt, die Erbschaft ausgeschlagen wird und auch keine gesetzliche Unterstützungspflicht besteht. In diesen Fällen ist es unklar, wer Bestattungskosten zu übernehmen hat. Es kann dazu sehr unangenehme Situationen für alle Beteiligten kommen, indem beispielsweise Bestattungsunternehmen, aber auch die Friedhofbehörden nicht genau wissen, wer für die Kosten schlussendlich aufkommt, und das führt oftmals zu grösseren Diskussionen. Zwar wird aus dem Anspruch vom schicklichen Begräbnis abgeleitet, dass die öffentliche Hand zu Zahlungen kann verpflichtet werden kann, stellt sich aber die Frage, wer ist da konkret zuständig, und noch einmal im Kanton Uri fehlt eine gesetzliche Regelung vollständig. Abklärungen bei den Gemeinden haben ergeben, dass auch dort ganz verschiedene Praxisen vorherrschen, und überall habe ich die Rückmeldung bekommen, man wäre eigentlich froh, wenn man weiss, wie das genau geregelt wird und auch auf welcher Basis das soll geregelt werden. Aufgrund von dieser Ausgangslage erscheint eine gesetzliche Grundlage, insbesondere wie die Bestattungskosten bei mittellosen Personen zu regeln sind, sinnvoll. Die meisten anderen Kantone, ich habe es gesagt, haben spezielle Gesetze dafür geschaffen. Teilweise auch haben wir das Gesundheitsgesetz, das geregelt ist, oder es gibt auch Kantone mit Verordnungen. Es stellen sich noch weitere Fragen. Unter anderem auch die Fragen der Bestattungen außerhalb des Friedhofs, wobei im Grundsatz nur für Erdbestattungen ein Friedhofzwang besteht. Bei Feuerbestattung, was immer häufiger vorkommt, in der Kanton Uri ja fast die Regel ist, kann die Asche mit heimgenommen werden oder mit ortsbedingten Auflagen in der Natur verstreut werden. Das sind primär wohl die Regelungen von der Gewässer-, Umweltschutz-, Natur- und Heimatschutzgebung zu berücksichtigen. Aber, und da komme ich wieder auf das, was ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, im Kanton Uri gibt es keine eigentliche gesetzliche Regelung, und es macht auch Sinn, dass wir diese Problematik dort anschauen. Gleiches gilt für Regelungen betreffend Bestattungen von Personen mit nicht-christlichem Glauben, das gibt es ja immer mehr, und was es auch immer mehr gibt, das sind Personen, die konfessionslos sind. Auch dort ist es sinnvoll, wenn wir eine gesetzliche Grundlage dort schaffen. Es gibt auch noch weitere Probleme, und zwar, wenn Personen mit nicht-christlichem Glauben oder konfessionslose geeignete Räumlichkeiten für eine würdige Abschiedsfeier im Sinne von einer schicklichen Beerdigung dann suchen. Es ist klar, dass die Kirchen da die Räumlichkeiten in der Regel nicht zur Verfügung stellen. Gewisse Kirchengemeinden sind da sogar sehr restriktiv. Vor allem auch gehen sie restriktiv mit Konfessionslosen um. Das sind ja viele Schweizer Mitbürgerinnen und Mitbürger, die halt einfach keine Kirchensteuer mehr zahlen. Und das ist dann die Konsequenz seitens der Kirchenbehörden und der Kirchengemeinden. Wenn nicht gezahlt wird, dann gibt es auch Probleme, wenn sich die Frage von der Abdankung stellt. In anderen Kantonen gibt es entsprechende Räume, die die Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, dass man das durchführen kann. Auch da, meinte ich, müssen wir schauen, wie das könnte geregelt werden, damit alle Bescheid wissen, wenn es dann mal so weit ist. Ihr seht, es sind einige Sachen, die offen sind, und ich meinte, das ist ein Problem, das jeder mal betrifft oder mal mindestens als Angehörige oder dann die Angehörigen für einen selber. Und es darf nicht sein, dass es dort Fragen und Diskussionen gibt. Es ist so weit gegangen, dass effektiv Bestatter im Kanton Uri sich überlegt haben, irgendwo Kostenvorschüsse zu verlangen, bevor sie Leichen daheim abholen, weil sie gewusst haben, da ist kein Geld rum. Und das kann es nicht sein. Ich komme zum Antrag. Gestützt auf Artikel 115 der Geschäftsordnung vom Landrat wird der Regierungsrat ersucht, dem Landrat eine Vorlage für die Schaffung von einer gesetzlichen Grundlage für das Bestattungswesen im Kanton Uri zu unterbreiten. Ich danke dem Regierungsrat auch im Namen der zweiten Unterzeichner. Sind das der Rudi Katri, Landrat FDP, Alf Arnold, Landrat SP Grüne und Martin Hauser, Landrat SVP, für die Bemühungen. Danke.
Danke, Herr Landrat Bilger. Jetzt ist eine weitere Motion wird eingereicht zur Verbesserung von der Information und Anpassung vom Rechtsschutz für Grundstückeigentümer bei der Ausrichtung von Gewässerräumen vom Landrat Vinzenz Arnold. Darf ich dich bitten?
Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch ich möchte Sie unterlassen, um in unserem SVP Christian Arnold noch recht herzlich für das Landemann, für das Landratspräsidium zu gratulieren. Motion gemäss Artikel 115 der Geschäftsordnung vom Urner Landrat betreffend verbesserte Information und Anpassung vom Rechtsschutz für Grundstückeigentümer bei der Ausscheidung von Gewässerräumen. Ausgangslage. Seit dem 1. Januar 2011 ist Artikel 36a vom Bundesgesetz über das Gewässerschutz in Kraft. Dadurch werden die Kantone verpflichtet, den Räumbedarf der oberirdischen Gewässer festzulegen, der für die Gewährleistung der natürlichen Funktionen der Gewässer, der Schutz von Hochwasser und die Gewässernutzung erforderlich ist. In Uri verpflichtet das Planungs- und Baugesetz die Gemeinden im Nutzungsplan Gewässerräumzonen festzulegen, wie das in der Antwort vom Regierungsrat auf einen parlamentarischen Vorstoss zu entnehmen ist. Bis im Juni 2013 erfordert das Gewässerräumausscheidung in 10 Gemeinden. Die Anpassungsfrist ist für Gemeinden läuft noch bis 2017. Mit der Festlegung der Gewässerräume wird in der Rechtsstellung der betroffenen Grundstückeigentümer eingegriffen. Daher erstaunt es, dass die betroffenen Eigentümer mindestens in einigen Gemeinden nicht direkt in das Gewässerräumfestlegungsverfahren mit einbezogen worden sind. In Anbetracht der gravierenden Folge genügt meiner Ansicht nach nicht. Orientierungsveranstaltung im Rahmen der Nutzungsplanungsanpassung nicht. Um den Rechtsschutz die direkt betroffenen Grundstückeigentümer genügt zu tun. Geschützt auf Artikel 115 der Geschäftsordnung wird der Regierungsrat ersucht, Massnahmen zu ergreifen, respektive die rechtliche Grundlage in Planung und Baugesetz, respektive dem regierungsrätlichen Reglement zu Planung und Baugesetz in Sinne anpassen. Das Punkt 1, die zuständigen Behörden beim Kanton, respektive in den Gemeinden, vor der Gewässerräumausscheidung der direkt betroffenen Grundeigentümer im Zeitpunkt der Gewässerräumfestlegung der Rechtsschutz mittels Verfügung gewährleisten haben. Punkt 2. In den Gemeinden, wo die Gewässerräumfestlegung bereits erfolgt ist, sollen die zuständigen Behörden beim Kanton respektive in den Gemeinden angewiesen werden, dass nachträglich der Rechtsschutz mittels Verfügung gewährleistet wird. Ich danke dem Regierungsrat auch im Namen meines Zweitunterzeichners für die baldige Beantwortung der Motion. Zweitunterzeichner der Landrat Alois Arnold, 65 von Birkle. Danke.
Danke, Herr Landrat Arnold. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Vorstoss. Motion zur Einführung von der kantonalen Familienergänzungsleistungen, eingereicht vom Landrat Toni Moser.
Herr Präsident, an meinerseits alles Gute und viel Freude in Ihrem Landratspräsidentenjahr. Meine Damen und Herren, die Armut von alleinerziehenden Müttern und Vätern in der Schweiz ist ein dringend sozialpolitisches Problem. Das hat Caritas Schweiz vor wenigen Tagen deutlich aufgezeigt. Es braucht deshalb dringende Massnahmen, um die finanzielle Situation von Alleinerziehenden mit Kindern zu verbessern. Die Landrätin Marlis Rieder und meine Person laden deshalb den Regierungsrat ein, eine gesetzliche Grundlage für die Einführung von kantonalen Familienergänzungsleistungen, sogenannte FAM-EL, zu schaffen. Die soll sich an die Erfahrungen von der Familienergänzungsleistungen in den Kantonen Solothurn, Tessin, Waadt und Genf orientieren. Ich möchte den Vorstoss begründen. Laut einem im Juni 2015 veröffentlichten Forschungsbericht «Alleinerziehende und Armut in der Schweiz» von der Universität Bern, der ist im Auftrag von der Caritas Schweiz gemacht worden, lebt jede sechste Alleinerziehende bzw. jede sechste Alleinerziehende unter der Armutsgrenze. Die meisten Alleinerziehenden sind außerdem berufstätig. Trotzdem langt ihr Einkommen häufig nicht aus, die Auslagen vom täglichen Leben zu decken. Um die Situation der Alleinerziehenden nachhaltiger zu verbessern, braucht es gemäss dem Forschungsbericht und der Ansicht der Caritas Schweiz verschiedene Massnahmen. Dazu gehören Harmonisierung der Alimentenbevorschussung, Abbau von Schwelleneffekten bei Steuern und Transferleistungen, gut ausgebaute und finanziell tragbare familienergänzende Kinderbetreuungsangebote, günstige und familienfreundlichen Wohnraum. Außerdem braucht es Massnahmen zur Verbesserung der Einkommenssituation und Existenzsicherung der von Armut betroffenen Haushalte. Die Einführung von kantonalen Familienergänzungsleistungen bringt die erwünschte Verbesserung. Mit Familienergänzungsleistungen hat sich die Sozialdirektorin und Sozialdirektorenkonferenz, die SODK, bereits befasst und für deren Einrichtung in den Kantonen Empfehlungen formuliert. Gemäss SODK wird Familienergänzungsleistungen definiert als bedarfsabhängige finanzielle Leistungen der öffentlichen Hand an einkommensschwache Familien, deren Einnahmen aus Erwerbstätigkeit nicht ausreichen, um ihre Ausgaben zu decken. Mit der Familienergänzungsleistung soll ähnlich den Ergänzungsleistungen bei AHV und IV erreicht werden, dass Personen mit Kindern, die an einer Erwerbstätigkeit nachgehen, zur Deckung von ihren Lebenskosten nicht nur auf Sozialhilfe angewiesen sind. Vor allem in kleinen Kantonen mit kleinen Gemeinden ist der Gang auf die Sozialhilfe für die Betroffenen problematisch und mit einer Stigmatisierung verbunden. Das ist oft ein Grund, dass Armutsbetroffene in grösseren Gemeinden mit einer gewissen Anonymität ausweichen. Auf Bundesebene sind leider 2011 und in dem Frühling 2015 Versuche, eine Familienergänzungsleistung für die ganze Schweiz einzuführen, gescheitert. Damit sind jetzt Kantone gefordert, das Instrument von der Existenzsicherung aufzunehmen und umzusetzen. Kantone Tessin, Genf, Watt und Solothurn haben das Instrument bereits eingeführt. Es gibt also bereits Erfahrungen mit dem Instrument. Die Erfahrungen könnten bei der Ausgestaltung von einer Lösung in Uri beizogen werden. Meine Damen und Herren, Armut hat viele Gesichter. Und auch zum Teil subtile, aber dennoch schwerwiegende Auswirkungen, die Betroffene tiefgreifend und nachhaltig beeinträchtigen und einschränken, in erster Linie im persönlichen und sozialen Bereich. Da gilt es nach unserer Einschätzung einzuhaken, um langfristige Schäden bei den betroffenen Erwachsenen, aber auch bei den betroffenen Kindern zu vermeiden. Eine Existenzsicherung mit Hilfe von Familienergänzungsleistungen kann dazu aus unserer Sicht einen wesentlichen Beitrag leisten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit auch im Namen von der Zweitunterzeichnerin Marlies Rieder-Dettling und meiner Person.
Danke, Herr Landrat Moser. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Vorstosspostulat. Wie sicher ist Gotthard Achs Amstaggischen Gotthard Pass Airolo eingereicht vom Herrn Landrat Roditz Graken, Ettinghausen.
Herr Präsident, meine Damen, meine Herren. Begründung zum Postulat, wie sicher ist Gotterdachs, Amstaggeschene, Gotterpass, Airolo. Ausgangslage und Begründung. Gotterstrecke ist für den Kanton Uri im Bereich der Erschliessungen für das Urner Oberland von sehr grosser Bedeutung. Die stark befahrene Bergstrecke bzw. Passstrasse dient für die Einheimischen im Urner Oberland sowie am Tourismusverkehr. Die Strecke ab Amsteg, Gurtnellen, Geschenen, Schellenen über den Gotterpass ist von grösserer Steinschlag gefahren in den letzten Jahren gekennzeichnet worden. Dementsprechend muss die Strasse immer wieder an verschiedenen Orten infolge Steinschlaggefahr zeitweise gesperrt werden. Seit dem 25. Mai hat auch die Schellenstrasse gestern ein Andermatt für einen Monat müssen für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Im gleichen Zeitpunkt müssen im Gebiet Gotthard-Mättali durch Steinschlag betroffene Passstrasse geräumt werden und auch Felssicherungen müssen ausgeführt werden. Zeitweise Sperrungen sind auch dort unumgänglich gewesen. Ein besonderes Gefahrenpotenzial zeichnet sich aber auch bei Schneewetter die Wieler Planken in Gurtnellen ab. So muss die Gotthardstrasse infolge Lawinengefahr immer auch wieder im Winter gesperrt werden. Meistens ist dann auch in so einer Situation ein Ausweichen über die Autobahn auch nicht möglich. Die Sperrungen und die grossen Steins auf der Gotthardachse sind für die Bevölkerung im Urner Oberland unerträglich und inakzeptabel. Viele Gewerbebetriebe verzeichnen grosse Umsatzverluste. Nebst dem müssen Zulieferer, Dienstleister, Handwerker, Kommunalfahrzeuge etc. durch einen Gotthardtunnel via Airolo über einen Pass ins Urseretal fahren. Mit dem Zug ab Geschenen können nur bedingt kleinere Lieferungen transportiert werden. Wer wird in seine Sommer- oder Winterferien noch im Oberland verbringen, wenn er zufolge von Stau und Sperrungen auf einem grossen Umwegverkehr seine Destination anfahren muss? Bericht und Auskunft vom Regierungsrat. Aus diesen Gründen ersuche ich den Regierungsrat gestützt auf Artikel 119 von der Geschäftsordnung vom Landrat wie folgt um Bericht und Auskunft. Erstens, wie sicher ist Gotthardroute grundsätzlich auf Schiene und Strasse? Zweitens, gibt es Ausbaupläne für die Erhöhung der Sicherheit? Drittens, kann eine Sanierung aus dem Strassenunterhaltsprogramm vorgezogen werden? Viertens, gibt es verkehrsstrategische Planungen für Alternativrouten auf der Strasse? Fünftens, besteht eine Prioritätsliste für Sanierungsmassnahmen von gefährdeten Streckenabschnitten? Ich danke der Regierung für die wohlwollende Prüfung und der Beantwortung der Fragen. Erstunterzeichner meine Wenigkeit, Zweitunterzeichner Paul Janz, Landrat Erschfeld. Danke.
Danke, Herr Landrat Kraken. Wir kommen jetzt zu einem Vorstoss parlamentarische Empfehlung zur Bekämpfung der Bürokratie in der Landwirtschaft eingereicht vom Landrat Hans Giesler.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, parlamentarische Empfehlung zur Bekämpfung der Bürokratie in der Landwirtschaft. Aus den landwirtschaftlichen Medien ist es entnommen, dass das Bundesamt für Landwirtschaft Bürokratie in der Landwirtschaft in Form von einer Redimensionierung im Bereich administrativem Aufwand vornehmen will. Im Zusammenhang mit dem Bürgerverband Schweiz ist eine Anhörung geplant, 6 runde Tische an verschiedenen Orten der Schweiz zu organisieren, an denen sich über 60 Bauern aus verschiedenen Stilrichtungen beteiligen könnten. Es ist auch dringend und empfehlenswert, dass auf dem Weg sich der Kontenüre daran beteiligen soll. Vorauszusetzen ist, dass sich in dieser sehr heiklen Angelegenheit vor allem Fachpersonal aus dem Bereich Landwirtschaft, das heisst Praktiker, ausgesucht und beizogen werden. Aus dem nachfolgenden Antrag ist zu entnehmen, dass sich verschiedene Verbesserungen und Anträge auf Bundesgesetzgebung basieren und nicht auf Kantonsstufen. Umso mehr ist es sehr wichtig, dass die Empfehlung überwiesen wird. Der Regierungsrat wird damit aufgefordert, sich mit anderen Kantonen auf Bundesstufe einzusetzen. Der Antrag. Im Bereich Tierschutzgesetz sind praxisgerechtere Verordnungen anzustreben. die sich als durchführbar erweisen können, vor allem in der Nutzterhaltung. Solche Verordnungen, die sich negativ auf die Bauernfamilien und deren Gesundheit auswirken, sind auszumerzen. Die sich gegen den Grundsatz des Tierschutzgesetzes verhalten. Zum Beispiel Tempel im Weidegebiet, Leute, Landschaftsqualitätsbroschüren. Die Lebensscheu auf Schlachthäfen, das ist eine reine Bürokratie und Abzuckerei. Der bis dahin durchgeführte Fleischscheu beim geschlachteten Tier ist vertretbar und soll ausreichen. Priorität in der Landwirtschaft soll die Ernährungssicherheit sein, wie es der Schweizerische Bauernverband in seiner Initiative vorschlägt. Im Direktzahlungssystem soll Verlagerungen stattfinden. Es soll Wert aufgelegt werden, dass sie leistungsbezogen und nicht ortenbezogen ausgerichtet werden. Ein sehr wichtiger Punkt ist anzustreben, dass die TEP-Beiträge wieder eingeführt und gefördert werden, wie sie bis 2013 Bestand hatten. Der im Landschaftsqualitätsprogramm aufgeführte Beitrag für Tristen, Wegabschlüsse, Bearbeiten mit Holzlatten, Scharheck, Bildsteckel etc. sollen umfunktioniert werden. Vor allem im Kanton Uri, typischer Stufenbetrieb oder zum Beispiel für Strauzenkäufe eingesetzt werden. Da im Kanton Uri kein Getreide oder Frucht abbauen wird und der gehaltene Tier als geeignetes Strohlager oder Streiwe zur Verfügung gestellt werden muss. So der Schweizerische Tierschutzgesetz. Eine Ausspielung zwischen den Berg- und Talbüren soll nicht stattfinden. Bewirtschaftung und der Geltungsbereich von den Ökoflächen sind neu zu definieren und zu regeln. Zum Beispiel Brachflächen sind aus dem Programm zu streichen. So hat die 70% Ökofläche im Talbetrieb. Das passt nicht zur Ernährungssicherheit. Vor allem nicht im Kanton Uri, wo das Kulturland sehr begehrt ist und durch den Gewässerschutzbereich besonders im Talboden viel Kulturland beansprucht. Hier könnte mit der Kooperation Uri eine Lesung gefunden werden in Folge von einer Abgeltung. Bei den Kontrollorganen ist eine Dezimierung anzustreben, das heisst personell und Intervall bezogen. Die heutige Praxis, vor allem das Auftreten gewisser Kontrolleure, gleicht einem Kessler oder einem Landenberg-Prinzip. Zur Förderung der Landbauern, die von ihrer Ausbildung entlassen werden und ins Berufsleben aufnehmen, soll der Weg erleichtert werden, umso leichter findet der Betriebsübernahme statt. Das momentane Auszahlungssystem mit einer dreimaligen Auszahlung pro Jahr ist eine klare administrative Bürokratieförderung. Geltende Praxis, im ersten Halbjahr keine Auszahlung, im zweiten Halbjahr gleich eine dreimalige Auszahlung. Das ist die Reform von der Administration und der Postversand ein wichtiges Thema. Leute neuesten Erkenntnissen ist ein Rückgang der Bestossung der Alpen erkennbar. Grund dafür ist zu wenig vorhandenes Alpfee, ein Mangel von qualifiziertem Alppersonal. Die Folgen sind die Verbuschung der Alpweiden. Nach neuesten Erkenntnissen 2400 Hektar, das ist eine Fläche vom Malensee pro Jahr. Demzufolge wirkt sich das auch negativ auf den Tourismus und deren Infrastruktur aus. Eine Vereinfachung in der Schweizer Landwirtschaftspolitik ist von dringender Notwendigkeit. Die AP 2014-17 hat sich bereits erwiesen, dass sie mit dieser Auflage zur Nachhaltigkeit und Förderung der Landwirtschaft das Ziel klar verfehlt hat. Ich danke für die Aufmerksamkeit. In meiner Wenigkeit, Zweitunterzeichner Arnold Alois, 65 Birgle. Danke.
Danke. Ein weiterer Vorstoss, Interpellation zur finanziellen Kosten vom Wolfsriss im Isental, eingereicht vom Arnold Alois, 65 Birgle. Darf ich bitten?
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Interpellation zu den finanziellen Kosten vom Wolfsriss Isital. Der letzte Wolfsriss im Kanton Uri und Nidwalden sind noch in bester Erinnerung. Es muss ein schreckliches Leid gewesen sein für die 150 Schafe auf Gitschene, bis der Wolf die fast 20 davon gerissen hatte. Einzelne oder mehrere Tiere haben sicher noch stundenlang gelebt unter sehr grossen Schmerzen, bis sie verendet sind. Der Wolf hat die Tiere regelrecht zu Tod treiben. Für die betroffenen Schafhalter besteht eine grosse Ungewissheit. Von den Befürwortern wird immer wieder der Nutzen vom Wolf ins Feld geführt. Die negativen Auswirkungen werden jedoch nicht aufgezeigt. So werden die effektiven finanziellen Kosten vom Wolfsriss nur unvollständig oder gar nicht aufgezeigt. Allein beim Bund rechnen wir mit Kosten von jährlich 250'000 Franken pro Wolf. Es fehlt eine transparente und offene Kommunikation von den effektiven Kosten der Grossräubtiere. Der Luchs und der Wolf ist auch hauptverantwortlich für einen starken Rückgang vom Reh und Gämschi. Es ist bedenklich, dass die Jäger für sättige Wolfsriss einen Teil mitentschädigen müssen, obwohl die Jägerschaft gar keine Schuld trägt. Wir werden in der nächsten Session zu diesem Thema Vorstellung. Laut Geschäftsordnung, Artikel 127 vom Landrat, stelle ich dem Regierungsrat folgende Fragen. Erstens, wie gross sind die finanziellen Kosten der zwei Wolfsriss im Isital? Die gerissenen Tiere, Abtransport und Entsorgung der Tiere, Untersuchungskosten, DNN-Laborkosten und andere Abklärungen und der Herdenschutz in Franken. Zweitens, wie werden die Kosten verteilt? Wer zahlt wie viel von den zwei Wolfsriesen im Isital in Franken? A. Landwirtschaft, B. Jäger, C. Kanton, D. Bund. Ich danke dem Regierungsrat für die Beantwortung dieser Fragen im Namen des Zweitunterzeichner Antonin Fanger-Bauen.
Danke. Wir kommen zum letzten parlamentarischen Vorstoss: Interpellation zur touristischen Nutzung von der Seilbahn im Kanton Uri, eingereicht von der Landratsvizepräsidentin Frieda Steffen.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen zuerst ganz herzlich danken für die Unterstützung zur Wahl als Vizepräsidentin von Ihrem Rat. Zuerst die Sitzsichtweise von links, dann von rechts und jetzt von vorne erweitert im wahrsten Sinn vom Wort den Horizont. Ich freue mich auf eine engagierte Zusammenarbeit mit Ihnen als Landrätinnen und Landrät, mit der Ratsleitung und Ihrem Büro, aber auch mit den Damen und Herren von der Regierung. Zur Interpellation, Ausgangslage. Im Kanton Uri gibt es zurzeit 39 Seilbahnen, die touristisch genutzt werden. In die Höhe schweben, das kann man im Kanton Uri. Anders gesagt, auf einer Strecke von rund 54,6 Kilometern, 22'900 Höhenmeter, können mit Seilbahnen überwunden und rund 3'300 Personen pro Stunde befördert werden. Jede Seilbahn ist Ausgangspunkt für unterschiedlichste Aktivitäten und Erlebnisse. So ist für Familien mit Kind manchmal schon das Bändchenfahren an sich der Höhepunkt des Ausflugs. Für Skifahrer und Snowboarder ist die Seilbahn Mittel zum Zweck. Für Erholungssuchende wiederum ist die Seilbahn der erste Schritt in eine andere Welt. In einer Diplomarbeit «Ansätze einer nachhaltigen Tourismusentwicklung im Kanton Uri» ist bereits 1999 erwähnt worden, dass die Seilbahnen als Verkehrsmittel sich sehr bewährten. Neben den gewöhnlichen Fortbewegungsmitteln gibt es im Kanton Uri zahlreiche Seilbahnen, die von vielen Menschen täglich benutzt werden. Früher sind die Seitentäler und Heimwesen im Haupttal meist nur zu Fuß zugänglich gewesen. Und das hat sich mit der Erschliessung von Luftseilbahnen, einerseits Materialseilbahnen, aber auch moderne Kabinenbahnen in den 50er Jahren markant geändert, wo in diesen Jahren die Bahnen wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Diese Transportart hat sich als sicherste und umweltverträglichste Erschliessungsvariante für abgelegene Bauerngehöfte erwiesen. Durch das sind auch zahlreiche Zufahrtsstrassen nicht entstanden. Ende 1989 hat es im Kanton Uri 59 Luftseilbahnen gegeben, mit einer Gesamtlänge von 64 km. Dabei waren noch 450 Heu- und Warenseile. Und da hat es einige gegeben, die aus Flugsicherheitsgründen wieder zurückgebaut worden sind. Um diese Angebote einerseits bekannt zu machen und andererseits vermehrt zu nutzen, hat es die Wander- und Seilbahnkarte im Kanton Uri gegeben. Die dichte und die schweizweit einzigartige Das einzigartige Netz an spektakulären Seilbahnen sind für den Tourismus im Kanton Uri zentral. Da wirbt ja auch der Tourismus von Uri erfolgreich mit dem Seilbahn Eldorado. Es ist eine Bedeutung aus wirtschafts- und regionalpolitischer Sicht, wo man muss dem Rechnung tragen. In den letzten Jahren hat sich aber gezeigt, dass verschiedene Seilbahnen im Kanton Uri aus den laufenden Rechnungen keine Rückstellungen für Ersatzinvestitionen mehr können bilden. Der Bund hat auch die Anforderungen an die Sicherheit und den Unterhalt der Seilbahnen in den letzten Jahren verschärft. Und daraus hat sich immer mehr und häufiger auch Finanzierungsengpässe ergeben. Nach Artikel 127 der Geschäftsordnung wird der Regierungsrat um die Beantwortung von folgenden Fragen gebeten. In welchen zeitlichen Abfolgen gibt es für den Betreiber respektive Besitzer von Seilbahnen Kontrollen? Einerseits vom Kanton verordnete, andererseits vom Bund verordnete Kontrollen. Und mit welchen finanziellen Aufwendungen muss der Besitzer oder Betreiber rechnen? Teilt der Regierungsrat die Einschätzung, dass die Seilbahnen für die erschlossenen Gebiete aus touristischer und regionalpolitischer Sicht von grosser Bedeutung sind und für den Kanton eine strategisch wichtige Funktion haben? Kennt der Regierungsrat die Wertschöpfung, die mit diesen Seilbahnen im Tourismus erreicht wird? Wie hoch schätzt der Regierungsrat das anstehende Ersatzinvestitionsvolumen der Seilbahnen im Kanton Uri ein? Gedenkt der Regierungsrat, die finanziellen Begehren zur Deckung der anstehenden Investitionen anzugehen? Inwieweit sieht der Regierungsrat Möglichkeiten, finanzielle Mittel aus der neuen Regionalpolitik oder andere finanzielle Mittel für die Seilbahnförderung einzusetzen? Ist der Regierungsrat grundsätzlich bereit, NRP-Gelder für die touristische Nutzung, Förderung und den Unterhalt dieser Seilbahnen einzusetzen? Wie weit sind die gesetzlichen Grundlagen vorhanden, das anstehende Ersatzinvestitionsvolumen durch die öffentliche Hand zu übernehmen? Nach welchen Kriterien können die Seilbahnen beurteilt werden, die allenfalls unterstützt wurden? Welche Kriterien haben die Seilbahnen zu genügen, die in den Genuss von einer finanziellen Unterstützung vom Kanton kommen könnten? Und gibt es allenfalls Synergien in der Zusammenarbeit der Urner Seilbahnbetreiber, Besitzer mit den bestehenden Tourismusorganisationen? Für die Beantwortung der Fragen danke ich auch im Namen des Zweitunterzeichner Landrat Hugo Forte bestens.
Danke. Danke. Die Vorstellung geht jetzt zur Beantwortung an die Regierung weiter. Jetzt wollen wir die Session unterbrechen und bis am 4. vor 10 Uhr Pause machen. Danke.